Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Case Study. So sind unsere Erfahrungen mit Straight Sets im Banktraining.
Das ist schon geil.
Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Maxi, ey. Einfach erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier live.
Auf dem Boden.
Und in Farbe, naja, nicht ganz, auf einer Palette von meinem Bett.
Und auf diesem Bett.
Mit dem großartigen Maximilian Raven Rabe. Wir haben, nein, nicht gemeinsam, aber auf jeden Fall auch parallel die Weihnachtszeit überlebt und gemeinsam das Silvester und Neujahr überstanden, möchte ich sagen, und finden uns hier jetzt gemeinsam ein, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, um euch hier im neuen Jahr zu begrüßen. Und ja, mein lieber Max, wie geht's dir denn jetzt nach den letzten Tagen? Was ist dein Eindruck von der Entwicklung?
Leipzig, ja, also definitiv New Year, New Me, sage ich immer.
Ja, okay.
Ich habe auch überlegt, ob ich den auf ein T-Shirt drucken lasse, den Spruch. Ich bin immer für meine originellen.
Das hast du erfunden, ne?
Originelle Ideen, ja. Genau. Nee, ich spiele schon. Vor allen Dingen Rücken das nachher. Wir haben schon die Woche schön durchtrainiert. Und bin auch wieder sehr froh, dass wir wieder regelmäßige Podcast-Runden hier starten. Und ich würde sagen, Falk, hast du schon ein schönes Thema mitgebracht, mit dem du die Runde einleiten willst?
Ja, das habe ich. Also ganz kurz zur Organisation. Das war jetzt die letzten Wochen nur so halb transparent, weil, naja, also das Jahr ging zu Ende und wir alle drei mussten oder durften oder konnten Zeit mit unseren Familien verbringen. Deshalb ist dann ja wieder relativ spontan, haben wir dann den Entschluss gefasst, eine Weihnachtspause einzulegen. Das war im Jahr davor eigentlich auch schon so, als wir noch alleine waren. Aber ja, haben nicht damit gerechnet, dass das sich so durchzieht. Das heißt, wir können schon mal so postulieren, dass es wahrscheinlich jedes Jahr einfach irgendwie eine Weihnachtspause gibt. Also wirklich einfach irgendwie ist zu stressig, ne? Also man kriegt es auch irgendwie nicht organisiert. Ich finde es.
Ich glaube, das ist auch für alle verständlich und da fehlt ja auch die Routine, in der man so einen schönen Podcast hören kann, aber wir werden es nächstes Jahr auf jeden Fall rechtzeitiger ankündigen. Wir wollten ja noch ein bisschen rekapitulieren, was die letzte Folge passiert ist und über euer Feedback, was ihr uns geschickt habt.
Absolut, also es war Pavel Jutschinski da, Coach von Agata Schitko, also alle, die Folge noch nicht gehört haben, hört da unbedingt rein. Und ich war sehr, sagen wir, positiv überrascht von der Folge und habe dann auch irgendwie im Nachgang gesehen, dass Pavel irgendwie sehr regelmäßig im Podcast sitzt. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast.
Ab jetzt quasi, wir haben quasi den Startschuss gelegt, danach war er bei Mike Fischier im Podcast.
Ja, brutal, also da war richtig Action. Und das ist ja natürlich ein gutes Zeichen und wir haben, also ich habe persönlich sehr, sehr viel mitgenommen aus der Folge und habe dann auch schon angefangen, Sachen auszuprobieren. Dazu kann ich jetzt natürlich noch nichts Genaues sagen, aber ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, Sachen, die Pavel angesprochen hat und mein Programming mit einzubauen und zu schauen, wie sich das umsetzen lässt. Kam ein bisschen Feedback, das ist ja sonst auch immer mal Feedback, aber nicht so viel Individuelles, ne? Sonst immer irgendwie sehr, ja, coole Folge und Daumen hoch und so. Aber
mach das nie wieder.
Lass uns in Ruhe.
Deine Stimme ist wie Motorsäge in meinen Ohren.
Das hört sich die ganze Zeit so an, als würde jemand vor mir auf einer Tafel rumkratzen. und da kam jetzt wirklich immer mal auch von Leuten, mit denen ich noch nie irgendwie Kontakt hatte, sonst sind es ja immer die üblichen Verdächtigen. Piu, 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 piu. Wir haben den Film gestern gesehen.
Kevin Spacey.
Als man nur angucken durfte.
Ja, und ja, wie gesagt, sonst irgendwie immer die üblichen Verdächtigen, die schreiben und irgendwie Feedback geben und jetzt komplett neue, also mit denen ich noch nie irgendwie in Kontakt stand, haben sich gemeldet und gesagt, ey, war eine geile Folge, macht ruhig öfter sowas und wir wollen natürlich euren Wünschen nachkommen, was das angeht. Deshalb ist Kona, der heute nicht da ist, im Hintergrund fleißig am Contacten und vielleicht passiert demnächst ja nochmal was. Zwinker, zwinker.
Wir sind eine Fahne im Wind und ihr müsst nur reinpusten. Also gibt uns neues Feedback, dann werden wir uns immer bemühen.
Also gebt uns.
Oh Mann, würde die Editing-Arbeit erleichtern.
Vielen, vielen Dank für das Feedback, für die Rückmeldungen, die so zahlreich und sehr individuell waren. Es hat uns sehr gefreut. Wir wollen euch aber jetzt nicht nur mit einem kurzen Recap hier stehen lassen, sondern euch auch weiter mit Themen füttern. Und ich habe hier so ein bisschen einen kleinen Erfahrungsbericht zu einem etwas TSG-igeren Ansatz für Bankplanung und würde dich gerne mal fragen, lieber Maxi, ob du das schon mal ausprobiert hast. Also ich spreche von ja eher Straight Sets Programm, nicht mehr so Top-Back-Off-Scheme. Wie hast du da Erfahrungen mitgemacht? Hast du das schon mal ausprobiert, diesen Ansatz? Also gerade auf der Bank, und wie hat sich das für dich ausgezahlt oder auch nicht?
Also ich würde jetzt auch sagen, dass ich nach dem Mentorship damals natürlich sehr viel versucht habe, davon zu übernehmen und auch erstmal dieses Topset, ich sag jetzt mal Single, Double, danach vielleicht noch einen schweren Triple oder einen schweren Fünfer und danach leichtere Fünfer, die dann, wo man dann wirklich am Ende echtes Back-Off-Volumen hat, was wirklich geback-offed auch ist. Davon wollte ich ja dann ein bisschen wegkommen, TSG-Ansatz probieren. Manche Sachen haben mir gefallen, manche nicht. Und danach hat man natürlich wieder neue Sachen, die man ausprobiert oder neue Erfahrungswerte. Man wirft natürlich nicht alles über Bord, sondern öffnet sich ein paar Sachen, versucht da die auszuprobieren. Und in vielen Sachen bin ich dann doch wieder auch zu dem System zurückgekommen. Also vor allen Dingen bei der Bank habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute gar nicht so doll fatigen über die Sätze und dass es sich dann gar nicht lohnt und eher sogar, dass sie die konstant hohe Intensität und auch das Volumen brauchen. Das heißt, da bin ich auch gar nicht so weit weg. Vielleicht wäre es auch noch interessant zu wissen, was du jetzt mit TSG generell verbindest, ob man halt nur Straight Sets macht, weil so typisch wären ja, dass man, wenn man Single hat, halt einen Tag alle Singles hat, an einem anderen Tag eher so Vierer, an einem anderen Tag vielleicht Sechser, dann hast du vielleicht einen Tag, wo du nur Bandit machst oder sowas. Das ist ja so typisch diese Underlating Periodization, ohne verschiedene Rep Ranges und Intensitäten zu mischen, sondern jedem Tag quasi seine eigene Idee zu geben oder zumindest seine eigene Rep Range. Mhm.
Ja, so ähnlich war das. Dass jeder Tag so ein, ja, in einem Musical würde man sagen, eigenes Thema hat. Aber wir als alte Musikhasen. Und
ach, wie bei Cats machst du quasi dein Bang-Spiel.
Richtig, ja. Hm. Richtig. Memories. Und ja, es hat sich dann tatsächlich nicht so rausgestellt. Das war ein etwas größerer, schwererer Athlet, bei dem Doubles, Triples und Fünfer, glaube ich, oder Sechser über die verschiedenen Tage verteilt wurde. Und ausprobiert wurde und irgendwie hat sich das nicht so ausgezahlt. Also es ist natürlich auch immer eine Momentaufnahme, aber wir haben das, glaube ich, 2 oder 3 Blöcke probiert und ich fand der Payoff oder das, was das an Progress gebracht hat, war nicht so, wie ich das erwartet hätte oder mir erhofft hätte. Und war natürlich so ein bisschen auch in einer kleinen Schaffenskrise, was die Bank anging, und ich wollte dann halt was Neues ausprobieren und dachte mir, ja gut, also jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass, wenn man mit dem aktuellen System eh nicht so gut fährt, man mal was anderes ausprobiert und schaut, was sich da die eigene Planung in eigenen Stil etabliert. Aber ich finde, bei der Bank kann, wenn man was ändert, schon relativ schnell was passieren. Also gerade wenn man so Technikanpassungen macht, gerade wenn man so etwas mehr Adaption von höheren Intensitäten erfährt, kann es dann schon sehr schnell besser laufen. Und diesen Effekt habe ich gar nicht wahrgenommen und dann auch nach 2 oder 3 Blöcken ist es eigentlich immer regressiv gewesen.
Wie sahen die konkret aus vorher?
Was genau?
Das Bankprogramming, habt ihr dann jeden Tag oder öfter mal Singles gehabt?
Und ja, also System war, wir hatten 2 Comp-Bench-Einheiten und 2, naja, Variationen. Die Comp-Bench immer Singles oder Doubles im Topset und danach jeweils Doubles, Triples und oder Vierer oder Fünfer im Backoff. Das heißt, das System kann unter Umständen an einem Trainingstag so aufgefächert sein, dass man mit einem bis 3 Top-Singles startet oder Ramp-Up-Singles, danach Doubles oder Triples macht, so 3 bis 4 Stück, und dann nochmal 1 bis 2 Fünfer oder Sechser hinterher wirft zum Beispiel. Mhm. Und dann an Variationstagen, das sich um so Triples bis Fünfer erstreckt hat, also gerade so Pause-Bench, denke ich, kann man eigentlich gut so Doubles, Triples trainieren. Auch relativ schwer, finde ich.
Da macht es nicht viel Sinn, irgendwelche Achter zu machen. Ja,
ja, genau. Und ich finde, eine Tempobank kann man dann so bis 5, 6 Wiederholungen trainieren. Das ist dann ein bisschen konditionell anstrengender. Also der Effekt, den ich mir von der Tempobank erhoffe, das haben wir im Podcast auch schon zigtausend Mal erzählt, glaube ich, ist ja ein besseres Technikgefühl zu kriegen, und mit den höheren Wiederholungen kann man sich, glaube ich, ganz gut eingrooven. Mit wie schaffe ich es, und das fand ich, hast du jetzt die letzten Tage, als wir hier zusammengesessen haben, gut formuliert, wie kann ich die Hantel gut über meinem Unterarm balancieren? Und das, finde ich, kann man ganz gut mit Tempobank üben, und wenn man das häufiger übt, ist der Lern- und Anpassungsprozess hoffentlich groß genug, dass man den möglichst schnell auch auf die Comp-Lifts übertragen kann. Also lernt, okay, so fühlt sich das an und so sollte sich das auch bei einer Comp-Bench anfühlen. Und ja, das waren so meine Ansätze, die wir vorher gefahren haben. Das hat sich dann auch mal ein bisschen abgewandelt individuell, ne, je nachdem, was die Trainingsplanung hergegeben hat. Und das ist dann so ein bisschen regressiv gewesen, beziehungsweise eher stagniert. Also es ging dann einfach nicht mehr weiter und ging dann an einigen Stellen wieder zurück. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also jetzt glaube ich guter Zeitpunkt mal den TSG-Ansatz zu probieren. Also eher Straight Sets mit verschiedenen Themen auf die Tage verteilen. Und das hat sich nicht so ausgezahlt. Also der Progress war dann weiter negativ oder ist stärker negativ geworden auch. Und dann habe ich nach 3 Blöcken, glaube ich, gesagt, okay, wir haken das mal ab, das Projekt, nicht, dass es hier noch weiter nach unten geht, und gehe wieder zu meinen gewohnten Schritten zurück. Und jetzt geht's für mein Empfinden ein bisschen bergauf wieder.
Habt ihr einen Tag nur Singles gehabt oder wie? Oder?
Also muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es nicht 1:1 TSG war mit, wir machen jetzt einen Tag lang 5 Singles und den nächsten Tag 4 Sechser oder so.
Ja.
Sondern an den Comp-Tagen habe ich schon versucht, irgendwie ein Single oder ein Double schon vorne wegzuschicken.
Aber reden wir über 3 Phasen oder gab es jetzt 2? Also du hast es ja, der erste Ansatz hat nicht funktioniert.
Ja.
Dann hast du TSG-mäßigeren Ansatz probiert und jetzt bist du davon weg, weil der schlecht lief oder was besser funktioniert hatte?
Nee, genau, ich bin davon weg, weil es schlecht lief. Also der TSG-mäßigere Ansatz.
Also der hat es nicht verbessert?
Der hat es auf jeden Fall nicht verbessert und ich würde auch sagen, eher verschlechtert. Aber wollte einfach mal erfragen, wie so deine Erfahrung damit war.
Ich würde das auch nicht TSG unbedingt dann nennen. Ne? Ist immer die Frage, was man jetzt da macht genau. Und die sind ja auch in ihrer Planung flexibel. Ich habe bei einigen Leuten, die einen besonders langen Weg haben, die jetzt vielleicht nicht diese super Low-ROM High-Arch-Bench haben, mir gedacht, ich werde jetzt mal Sachen machen, die ich woanders öfter sehe. Das heißt eben auch nicht diese regelmäßigen Singles. Also ich hätte ja immer mindestens an 2 Tagen Singles. Und da hatte ich gedacht, okay, scheint ja bei anderen auch zu funktionieren, wenn man einen Tag, weiß ich nicht, ein Single hat, ein paar schwere Triples, den anderen Tag macht man 5er oder 4er und den letzten Tag macht man einfach nur Close Grip 7er oder so. Das sieht man ja sehr oft und macht man nur 3-mal. Das habe ich mit einigen probiert und das hat, muss ich sagen, hat überhaupt nicht gut funktioniert. Also oft frage ich mich dann, ich habe dann wirklich Templates mir angeguckt, Powerlifting Now, man sieht ja auch viele Programme, ne, was andere Leute machen. Und das Schlimme ist, man denkt öfter mal, warum funktioniert das bei anderen so extrem gut? Dann macht man einfach genau dasselbe bei ähnlichen Typen, die man hat, wo man vielleicht dieselben Probleme hat, dieselben Proportionen, dieselben Hebel. Und dann denkt man sich, okay, wäre es vielleicht bei den anderen noch besser gelaufen, wenn man da mal ein anderes Programm genommen hätte.
Ja.
Und haben die einfach nur ein bisschen Schwein gehabt. Aber bei allen, bei denen ich den zweiten Single wieder reingenommen habe, habe ich gemerkt, es lief direkt besser. Also ich habe jetzt auch keinen, der 200 Kilo bencht. Da kann das vielleicht nochmal ein bisschen anders werden, dass man den noch mehr regulieren muss, vielleicht mit einer Pause-Bench-Single den zweiten Tag und den dann Freisecken count. Und ist ja auch mal ein bisschen die Frage, wie man dann die reguliert, so diese zweiten Singles, die jetzt nicht im Vordergrund stehen. Aber habe gemerkt, dass das schon alle Athleten eigentlich gut abkönnen. Was ich halt eher übernommen habe, ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Single mache und danach Triples in den Sätzen danach, dass ich dann nicht mehr nach dem ersten Satz sage, ich gehe jetzt runter mit der Intensität.
Mhm.
Und ich gemerkt habe, du kannst da eigentlich 5, 6 Sätze die Leute at 7 machen lassen. Die kriegen eine Intro-Week und danach kommt eine statische API und es bleibt einfach gleich.
Ja.
Relativ schwer, aber nicht zu schwer. Die können quasi übersetzt konstant API 8 5 Triples machen ohne Probleme. Beziehungsweise die fangen bei einer 7 an und enden dann bei einer 8. Und hab gemerkt, das ist da völliger Quatsch, wenn man dann versucht, Backoffs zu machen. Selber ich auch bei leichten Lifter beim Squat gemerkt, dass die eigentlich meines Erachtens gar nicht so diesen krassen Backoff brauchen. Im Gegenteil, dass ich bei einigen Liftern beobachtet habe, dass wenn man nur ein schweres Rep-Set noch hinten ranhängt und dann halt Backoffs davon macht, dass die ganzen Backoff-Sätze viel zu leicht sind. Und dann hast du den Single und vielleicht ein Double. Das hatte ich jetzt bei einem Athleten, Shota Ngero. Wir haben ein Single, dann ein Double und haben effektiv 3 sehr, sehr schwere Reps gemacht. Und dann hatten wir noch so 2, 3 Vierer. Die waren aber durch dieses starke Prozent reduzieren viel zu leicht.
Ja, wie viele Prozente nimmst du denn dann da weg?
Na, es kommt drauf an. Ich rechne da immer eher in wie viel APIs und dann mache ein paar Prozente mit vielleicht ein bisschen Buffer, wenn ich denke, die ermüden. Aber sagen wir mal so, ich droppe dann von einer API 6 und am Ende vom Block wird es vielleicht eine API 8 von so einem Rap-Top-Set, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Droppe ich dann vielleicht so 2 APIs. Also, dass es in der letzten Woche vielleicht mal eine 7 wird, aber am Anfang halt sich so eher bei APB 5 oder einer 6 bewegt. Es soll ja auch ein Backoff sein, wenn man dann Backoff macht.
Ja, ja.
Ich denke, das sind so wirklich Heavyweights, wo du siehst, egal wie leicht ich die Sätze mache, das dritte wird schwerer. Selbst wenn ich alles API 6 mache, merke ich, okay, beim dritten, vierten Satz ist die Luft raus. Ich bringe jetzt einfach hier wirklich noch ein bisschen Bewegung rein, sammle ja, ein bisschen Volumen.
Genau.
Dann kann man das machen, so habe ich das Gefühl. Gibt auch manche Lift, die bieten sich da eher an, so Conventional Deadlift vielleicht. Dann nehme ich wenigstens diese ersten ein, zwei Sätze, um da wirklich Vollgas zu geben und die letzten werden dann wirklich auch nur noch ein bisschen Arbeit akkumulieren, dass man das aber oft gar nicht braucht und dass es wichtiger ist, bestimmte Prozentgrenzen zu überwinden von der Intensität, dass der Athlet halt da was rausziehen kann. Da müssen es auch einmal gar nicht so viel sein, wenn man merkt, die Grenze ist so bei 80%, bei 85% bei den Lift und dann merke ich, wir machen drei superschwere Singles und dann halt 8 Reps, die viel zu leicht sind, über 2, 3 Backoffs oder so. Also da bin ich auch mehr dazu gekommen, dass ein bisschen straighter zu lassen und einen genauen Grad zu suchen, der genau richtig ist von der Lust.
Ja, ja. Würde ich erstmal alles so unterschreiben. Punkt. Ich würde von meiner Seite, glaube ich, nur noch hinzufügen, dass ich in den Backoffs mehr oder weniger fixe Prozente angebe, die gedroppt werden. Die Backoffs sind bei mir auch nochmal in so ein Top-Backoff-Scheme verteilt.
Kurz, was ich meine mit einem Top-Rap-Set. Typisches Beispiel wäre, wir machen einen schweren Single, dann machen wir einen schweren Triple und danach machen wir als richtiges Backoff leichte Triples. Oder ja, von mir aus einen schweren Single, einen schweren Triple und dann leichte Fünfer oder sowas.
Genau, ja, ja. Und da, also in diesem Backoff von dem schweren Triple oder von dem schweren Double nach dem Single, arbeite ich dann meistens irgendwie, also es hat sich so bewährt und es hat bei so ziemlich allen gut funktioniert, irgendwie zwischen 7% und 10%. Also das heißt, kann man ja im Sheet auch einfach eingeben, sodass sich das automatisch ausrechnet, dass du die...
Wenn die Rap-Range jetzt gleich bleibt dann.
Genau, wenn die Rap-Range gleich bleibt, dass du von dem ersten Rap-Set einfach 7% abziehst und dann weiter die Doubles oder Triples fährst. Und das funktioniert für die meisten ganz gut. Manche brauchen dann halt auch mal 1-2% mehr Abzug.
Also so grob 3% ist ungefähr eine API, ja, so kann man es ungefähr rechnen. Ja. Plus ein bisschen Ermüdung vielleicht, die dann.
Ja, genau. Also das muss man ja auch mit einkalkulieren, dass man nach einem schweren Triple auch schon gut banged up sein kann. Und da muss man dann irgendwie arbeiten. Ja, das hat sich bei mir so ganz gut etabliert und dann mache ich meistens hinterher nochmal irgendwie einen etwas höher rappigeren Satz oder zwei.
Aber auch bei, reden wir jetzt von der Bank oder eher von anderen Liften?
Ja, hauptsächlich von der Bank.
Okay.
Also bei anderen Lifts fahre ich ja eher einen minimalistischeren Ansatz. Da versuche ich halt schon gute, hochqualitative Sätze reinzukriegen und halt wirklich nicht so rumzupimmeln, sondern gut Technikanpassungen beispielsweise in die Sätze zu pinpointen und nicht mehr so viel auszuprobieren. Sondern klare Anweisungen zu geben, okay, das und das machen wir und nicht, ja, probieren wir das aus, sodass du dann am Ende irgendwie 20 Sätze an einem Trainingstag hast, was auch schon passiert ist.
Ja.
Ja, und das würde ich halt immer gern vermeiden, deshalb, weil ja jetzt gerade so der Querschnitt an guten Beugern zum Beispiel ziemlich hoch ist und die dann unter Umständen, und das hatte ich letztens erst, über die Woche einfach zu viel beugen. Und sich dann irgendwie so Ermüdung akkumuliert, dass dann so kleine Tweaks und Verletzungen auftreten und das möchte ich einfach gern verhindern.
Was ich mir jetzt in letzter Zeit für eine Frage stelle, ist, wenn man sich so ein bisschen hinterfragt, desto fortgeschrittener der Athlet wird, desto mehr der am genetischen Limit ist oder an seinem Plateau schon ist, ist es umso wichtiger, weil wir halt nur begrenzte Kapazitäten haben, dass das Programm sehr genau auf den Athleten passt. Das heißt, per Definition muss es ja Programme geben, die gar nicht funktionieren, schlechter funktionieren oder besonders gut funktionieren oder genau das sind, was er braucht oder vielleicht auch sind das Einzige. Also vielleicht wird auch der Spalt von dem, was funktioniert, immer enger. Da frage ich mich dann immer so in dieser sehr respektvollen Weise, man sagt, naja, das könnte ja auch, das hat auch seine Berechtigung, der Ansatz hat seine Berechtigung oder wenn man sowas macht, könnte vielleicht auch so gut funktionieren wie das. Ich glaube, eine gute Frage, wie man mal hinterherkommt, was besser funktioniert oder auch mal eine Frage, wo eine Grenze zu ziehen ist, was wäre denn ein Design, was gar nicht funktionieren würde? Oder wie würde ich ein Programm gestalten, wo ich einfach sinnlos zu viel mache? Und darauf würde ich mal gerne eingehen, auf so Junk Volume, weil da habe ich immer Angst und darum dreht sich ja auch das so, was ich ein bisschen versuche mit diesen, wie viel braucht der Athlet? Wenn ich diese Intensitätsschwellen habe, und die will ich dann eben nicht unterschreiten. Deswegen mache ich bei manchen Lifts halt eben nicht, okay, wir starten die Backoffs at API 5, dann machen wir 6, dann machen wir 7, dann machen wir 8. Da würde ich sagen, ja, die ersten beiden Wochen für einen guten Bankdrücker sind halt für die Cuts. Ja. Weil der braucht vielleicht eine leichte Woche, um klarzukommen. Manche brauchen ja wirklich literally nur eine Session, um wieder fit zu sein. So. Und da habe ich aber gemerkt, wenn ich mal rausgefunden habe, wo der Athlet richtig gut funktioniert, die anderen Sätze, ich weiß gar nicht, ob die so viel machen. Und ob die auf einmal so viel brauchen, wenn man genau das hat, was richtig ist.
Ja.
Und das wäre bei der Bank, dass ich halt da eine bestimmte hohe Intensität in den Backoffs habe und dass ich das Gefühl habe, der eine Tag macht eigentlich schon fast 80% der Arbeit. Oder noch viel krasser beim Deadlift, habe ich jetzt auch gemerkt, wenn ich diese Dosis habe, die ich gut finde, habe ich mich auch gefragt bei manchen Leuten, wo ich mal das Volumen reduzieren musste oder eine Variation eingeführt habe, brauche ich den zweiten Tag eigentlich noch wirklich? Kann ja nicht am zweiten Tag einfach nur ein bisschen ADLs machen für Hypertrophie und eigentlich machen wir da unnötig noch zusätzliches, also dieses typische, um noch ein bisschen Volumen reinzukriegen, frage ich mich manchmal, wann das hat noch seine Bewandtnis hat. Das hat ja Pavel auch gesagt, bei diesem System, was er von dem, wie hieß er?
Mladen Jovanovic.
Mladen, ich kann das nicht so schön wie du. Wir sagen ja, guck mal, wir machen einen schweren Single, dann machen wir ein schweres Backoff und dann machen wir vielleicht die leichten Backoffs. Und dann merkt man vielleicht, okay, bei anderen können wir es höher lassen. Und bei anderen ist halt sehr schnell die Luft raus. Und er argumentiert ja, wenn wir jetzt einen schweren Athleten haben, wo wir merken, der ist nach 2-3 Sätzen schon durch, dass wir dann keine super leichten Backoffs mit 10% Drop-Off machen, wo wir dann vielleicht bei 60% landen, dass wir die einfach auch weglassen könnten.
Also klar, das ist jetzt natürlich sehr konkret mit, du hast einen schweren Athleten, der macht seine Sätze, ist nach dem dritten Satz tot oder K.O. oder fertig und dann droppst du auf 60%, 40%, 50% und merkst, okay, der macht jetzt quasi Warm-Up-Sachen. Ja, okay, da kannst du schon ziemlich klar identifizieren, das ist jetzt vielleicht nicht das, was die Adaption bringt.
Ja.
Aber sagen wir mal, Shoutout an Kona, sagen wir mal, sagt er immer. Wir beobachten jetzt eine Athletin und können das jetzt nicht so konkret pinpointen. Also wo ziehst du denn die Grenze? Vielleicht ist das die Frage. Wo ziehst du denn die Grenze von, das ist jetzt sinnvolles Volumen, das ist die Arbeit, die wir brauchen.
Ja.
Und der Rest ist jetzt nur noch hingepopelt. Das brauchen wir eigentlich nicht.
Ja, das ist immer die Schwierigkeit, dass man irgendwann zu viel Angst hat zu sagen, okay, es funktioniert gerade alles, wir haben hier mal die Intensität erhöht, versuche jetzt vielleicht mal andere Sätze zu cutten. Da habe ich auch panische Angst vor. Beziehungsweise sagen wir mal so, ich bin ja immer sehr experimentierfreudig, aber eins habe ich gelernt, wenn was funktioniert, fasse ich das nicht an.
Mhm.
Also ich werfe nicht sinnlos Sachen um und muss da manchmal meine Experimentierfreude ein bisschen drosseln. Komm, das ist jetzt mein Vorsatz fürs neue Jahr, dass ich auch mal mutig weniger mache. Weil, also ich hatte ja wirklich drei Leute, habe ich das beobachtet. Vor allen Dingen selber Stereotyp. Frauen, keine Heavyweights und sehr effiziente Banktechnik. Ne?
Ja.
Und da habe ich gemerkt, wenn die Leute zu doll ihre Singles pushen und dann überschreiten die Backoffs nicht eine bestimmte Schwelle, machen die überhaupt keinen Fortschritt, die machen sogar Decrest. Und dann habe ich das festgelegt per Prozent, hey, bitte nimm das Gewicht und versuche mindestens zu matchen oder halt ein halbes Kilo, ein Kilo drauf mit Microplates zu arbeiten. Und auf einmal, jede Woche geht ein Kilo hoch und der Single kommt ganz entspannt mit. Und auf einmal pressen die nach 8 Wochen, was sie noch im Top-Single schwierig hatten, haben die dann auf einmal auf Triples.
Mhm. Naja.
Für 5 Sätze oder so, ne? Und das war dann noch ein schwerer Single. Da habe ich mich dann auch ganz schnell gefragt, okay, wir haben jetzt hier diese eine Stellschraube hochgedreht, auf einmal ändert sich alles. Ob ich nicht vielleicht, weil man hat ja vorher andere Sachen probiert, mehr zu machen, ob man das vielleicht wieder runterschrauben könnte. Bist du da comfortable zu sagen, ey, das läuft jetzt doch gut nach der Änderung, lass mal versuchen, weniger zu machen?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, was du schon gesagt hast, ne, was funktioniert, das fasse ich nicht an.
Mhm.
Das wäre so bei Sven zum Beispiel die Beuge, die in der Vergangenheit, also schon auch länger zurückliegende Vergangenheit, immer mal sehr schwankend war und wir viel in Sachen Technikanpassung und Programming und whatnot probiert haben, da einfach mehr Stabilität reinzubringen, also Stabilität in der Leistungsfähigkeit. Und das hat, also ich würde sagen, jetzt im letzten Vierteljahr und wir haben jetzt dann vorher, boah, lass mich lügen, 1,75 Jahre zusammengearbeitet schon. Wo das immer relativ schwankend war, wo es dann phasenweise okay war, mal so über 1-2 Blöcke, aber auch nicht so richtig durchgehalten hat. Weißt du, da ist es irgendwie irgendwann einfach so, ja, wir haben jetzt hier 2 Blöcke gemacht und jetzt wird es erstmal wieder richtig scheiße.
Und das ist ja auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagt, da machen wir weniger, wenn wir das Feedback kriegen, es ist zu viel oder wenn wir halt Performance Decrease oder...
Genau, oder? Und das habe ich dann gemacht bei ihm, wir haben es halt anders verteilt. Also wir haben dann schon versucht, Volumen reinzukriegen, Arbeitsvolumen, auch etwas höher rappiges, also für eine Beuge höher rappig, also 5er.
Ja.
einfach an zusätzlichen Tagen. Das heißt, es gibt dann einen Prime Squat Tag und dann 2 von der Qualität her Secondary bis Tertiary Days, die aber wirklich 2 bis allerhöchstens 3 Sätze Beuge mit Vierer- oder Fünfer-Raps sind. Und das ist die wesentliche Beugearbeit und die funktioniert. Und die sorgt einfach dafür, dass der Prime-Tag wenigstens stabil bleibt, wenn er nicht dann sogar besser wird. Und wir da einfach also viel effizienter arbeiten. Also das wäre jetzt so mein Take zu, wir haben Volumen gekürzt und das ein bisschen angepasst.
Ja.
Aber an der Bank, also höchst selten. Höchst selten, dass ich da was wegnehme. Also da ist eher mein Call dazu, mehr zu machen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die meisten Leute unterschätzen mich da auch. Ich habe jetzt auch wieder ein Programm gesehen. Luis, hi.
Shoutout.
Aber wo ich sage, mit einer effizienten Technik kann man halt viel ab. Ne? Das ist auch, glaube ich, das Limit, wenn man halt nicht mehr weiterkommt. Entweder durch irgendwelche Schulterschmerzen, Überlastungen, was weiß ich. Aber die Frage ist ja natürlich, macht man sonst Progress? So macht man einen soliden Progress, dann würde ich da auch nicht erhöhen. Eine Sache, die ich jetzt beobachtet habe, wo jetzt Kea ein gutes Beispiel ist, da sind wir von 4 Tage auf 3 Tage runtergegangen.
Bank?
Generell. Deswegen mussten wir da auch runtergehen. Einfach zeittechnisch. Und da hatte ich auch erst ein bisschen Bammel davor, ne? Hab aber dann, gibt es ja genug Beispiele. Also bei Joey Flex zum Beispiel ist ja 3-mal der Standard. Bei Alex Pürzel machen ja auch sehr viele 3-mal. Aber wenn du halt natürlich eine sehr effiziente Low-ROM-Bencherin hast, wo du dann die 4 Tage sich gut eingespielt haben, pilbert man dann natürlich ein bisschen. Und das Volumen hat sich auch minimal reduziert. Wir haben aber vor allen Dingen Sätze reduziert und haben ein paar so Higher-Rap-Back-Offs gemacht. Also nach der Bank, nach den schweren Sätzen noch ein paar Close-Grip hinterher. Und das Ding ist, die Performance ging halt richtig hoch, genau mit demselben Ansatz, dass wir darauf geachtet haben, dass am Main die Intensität einen bestimmten Grad erreicht. Man kann schon fast sagen, dass wir manche Sätze quasi als Resultat zusammengeschmissen haben und dann näher am Muskelversagen. Und da gucke ich gerade auch so ein bisschen wegen Junk-Volumen. In meinem eigenen Programm habe ich jetzt zum Beispiel, ich habe gerade einen Tag, wo ich einen Single mache. Da mache ich 3 leichte 4er. Alles so RPI 7, sage ich jetzt mal im Durchschnitt. Ne? Also alles noch okay. Danach mache ich 3 Sätze Close Grip Higher Rep. Aber die sind alle RPI 6. Und dann mache ich nochmal 3-mal Dumbbell Press. Auch aber at RPI 7, 7, 8. Und dann denke ich mir auch so, könnte ich nicht einfach nur von dem Close Grip oder von dem Dumbbell Press 2 Sätze machen und die einfach ins Muskelversagen ballern? Ich weiß immer gar nicht, ob diese High Rep und mit Low Intensity was bringen, wenn du nicht ans Muskelversagen ballerst. Das ist meine Aussage.
Ja.
Wenn ich jetzt einen Athleten habe, der sehr schnell ermüdet, der macht einen schweren Topsatz, 1, 2 schwere Backoffs, anstatt dass ich dann leichte Backoffs mache, also 2 leichte 4er, schicke ich ihn einfach eine Leg Press und lasse den 8er am Muskelversagen machen, 2. Bei der Bank ähnlich. Reichen da nicht die essentiellen Sätze am Anfang und dass die High-Rap-Sachen wirklich nur den großen Effekt haben, dieses Volumen sammeln, dass es wirklich nur Hypertrophie ist? Das frage ich mich immer so ein bisschen.
Ja.
Oder ob es noch so ein Zwischending gibt von wirklich so mit Intensity. Ja, weiß ich nicht. Stimmung das Sammeln, ne? Das
ist eine gute Frage. Also ist auch ein sehr guter Gedanke und ein wichtiger Gedanke, weil bei Beuge und Heben versuche ich solche Mitteldinger, versuche ich dann einfach zu vermeiden. Also weil ich da in meinem Programming zum Beispiel einfach zu viel Angst habe, nennen wir es Angst, vor...
Nennen wir es einfach Todesangst.
Vor zu viel Ermüdung.
Unnötige wahrscheinlich.
Unnötige Ermüdung. Also systemische Ermüdung, ja. Und jeder, der vielleicht auch mal mit einem etwas schweren Athleten zusammengearbeitet hat, und das ist halt einfach ein super Beispiel, weil es so
ein Extrem,
grafisch ist, ne? Du fängst dann an zu heben, Konvi, machst 2 Sätze und danach droppt die Performance einfach so krass in den Keller, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Und dann unter Umständen, weil wenn es wirklich scheiße läuft, hast du dann am nächsten Beugetag, der vielleicht 1, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage später ist, läuft scheiße. Und die Woche drauf im Heben läuft es auch scheiße, einfach weil du den Sweet Spot des recoverbaren Volumen verfehlt hast oder überschritten hast. Da muss man dann einfach, glaube ich, sehr versuchen und auch mutig sein, den etwas minimalistischen Ansatz zu fahren und zu schauen, dass man, wenn man Volumen erhöht oder Volumen einbaut, das in einem so kleinen Rahmen macht, dass man, dass das easy zu recovern ist. Und dass man nicht von Woche 1 auf Woche 2 schon so stark ermüdet ist, dass man einfach gar nicht mehr trainieren oder nicht mehr sinnvoll trainieren kann. Und das musste ich jetzt zum Beispiel mit Isa auch lernen, wo wir ja eher im Reha-Prozess sind und ich die Hebeeinheiten, die vorher einmal in der Woche mit 3 Sätzen Convi Beltless sehr leicht waren, auf 2 Einheiten, einmal Convi Beltless und einmal Sumo, jeweils 3 Sätze, glaube ich, erhöht habe, und es war einfach zu viel. Also es ist schon schlagartig zu viel geworden. Einfach, weil die Prozente, die das Volumen dann erhöht werden, sind ja dann einfach 100% mehr. Also du machst ja 100% mehr Erhebung.
Das war auch ein riesiges Learning von TSG, dass man sich das alles ein bisschen Prozenten anguckt, beziehungsweise in so Durchschnitten von dem Block zu Block die Vergleiche. Was passiert hier gerade wirklich? Und wenn man halt vorher nur 4 Sitze gemacht hat und einen fünften dazu, dann erhöht man halt um 25%.
Das ist krass, ne?
Ja.
Und das vergisst man dann einfach schnell, weil man denkt, naja, also so salopp hingesagt, das ist jetzt halt nur ein Satz mehr.
Oder du machst an jedem Tag einen Satz mehr, dann bist du halt bei noch mehr, ne? Und das kann man wahrscheinlich nicht so einfach nur in Prozenten ausdrücken. Klar, wenn man jetzt nur immer einen Satz macht und auf 2 erhöht, da passiert jetzt nicht so viel.
Würde nicht reichen, ja, aber also es gibt schon mal einen relativ interessanten Aufhänger, wenn man drüber nachdenkt.
Vor allem, wenn das vorher schon eine Grenze war, ne?
Ja, absolut. Und auch wenn man das nicht weiß, dass das Grenze war, aber das findet man spätestens dann heraus. Ja, und deshalb muss man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist das eine Learning. Das andere Learning ist dann schon in den sehr komplexeren Übungen mit der erhöhten systemischen Ermüdung minimalistischer zu sein. Also zu akzeptieren, dass es auch okay ist, wenn man am Tag einfach nur mal 2 Sätze beugt an einem Trainingstag.
Ja, ich glaube, ein Punkt, den man natürlich anführen kann, und das funktioniert ja, manche machen das ja sehr erfolgreich, ne, dass sie 2 schwere Sätze und dann halt diese sehr leichten Backoffs machen, wo man vielleicht argumentieren kann, hey, das sind 65%, was soll das für die Kraft machen? Also das hat mich vorhin gewundert, weil du meinst, du versuchst es zu vermeiden. Du sagst ja aber, du arbeitest auch so mit Drop-Offs, mit unter 7-15%. Ne? Aber wo landen wir denn dann von der API? Vielleicht ist es ja dann durch die Ermüdung, muss man so einen Drop-Off machen, dann ist es halt trotzdem eine API 6 oder 7.
Ja, ja, voll.
Weil frisch wäre das vielleicht eine API 4 gewesen. Da sind wir ja genau in diesem Bereich, diese, ich sag jetzt mal, 4 bis 6, sage ich jetzt mal. So, was haben die für eine Bewandtnis? Die sind nicht am Muskelversagen, die sind von der Intensität vielleicht auch nur bei 65-70% oder ja, sagen wir mal 65%, das finde ich das ist schon so sehr, sehr untere Grenze, wo ich mir sage, müssen wir das machen? Was es aber auf jeden Fall gibt von Effekt, ist erstens Technikübung, das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Und wenn man halt nur 2 Sätze macht und vielleicht auch nicht so oft beugt und hebt, dann ist es halt wirklich entscheidend, dass man ein bisschen Technikübung reinkriegt, wo man auch probieren kann. Und was auf jeden Fall ein Faktor ist, ist, dass man Work Capacity aufbaut und sich frisch fühlt, vor allen Dingen, wenn ein bisschen Zeit vergeht. Weil ich hatte auf jeden Fall genug Heavyweight-Lifter, die haben ihr Krafttraining an einem Tag und dann dieser High-Bar-Vierer ist so mein Standardding, was ich bei vielen habe. Die sind so leicht prozentual. Die sind selbst bei High-Bar nur 75%. Wenn man die auf Low-Bar, wären es vielleicht 65%. Wenn man dann das mit der Low-Bar-Leistung vergleicht, reden wir von Gewichten, die einfach also
nicht nennenswert sind.
Einfach. Genau, wenn jemand 210 beugt und dann da irgendwie mit 140 High-Bar macht oder so.
Ja.
Was soll das für Kraftzuwächse für einen 210-Kilo-Beuger bringen? Was aber wirklich passiert ist, wenn diese Einheit wegfällt, dass die sich nicht mehr fresh fühlen.
Ja.
Diesen Effekt, denke ich mal, haben diese Sätze, aber deswegen finde ich es immer wichtig und das sieht man halt, finde ich, bei schlechten Programmen ist das so das Problem, dass man die Leute nicht wissen, was sie tun oder warum die welchen Satz wo verwenden.
Absolut. Bin ich ganz bei dir. Die Frage, die ich jetzt in den Raum geworfen hätte, die Frage haben wir auch schon häufig gestellt und bearbeitet, ist denn der Main Mover für Hypertrophie die Grundübung? Also ist es, also wenn ich Beuge, eine Low-Bar-Beuge mache, ist das der Weg, Beinmuskulatur aufzubauen? Also ist das mein präferiertes Mittel der Wahl, weißt du?
Ich habe ja übermorgen mit Michael Wettkampf und der meinte, ich habe so einen Quad-Muskelkater von meiner Krumpfbeuge. Ich meine, gut, der Ball hat dann 6er im Backoff und da kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber klar, wenn die Hebel das hergeben, kann man das so benutzen. Das hatte ich auch damals bei der Driven Strength viel als Argument so gesehen, wenn du ein Tyler Edward bist, der so super aufrecht beugt, ne? Und die Quads da einfach Overtime arbeiten, dann kann das funktionieren, wenn man den Rücken dadurch sperren kann, dann wird quasi die Komp-Übung auch zu einer validen Hypertrophie-Übung. Und man kann halt, dann hat man auf einmal einen Hybriden für Technikübungen, für Kraftübungen, weil der auch viele Reps schafft und für Muskelaufbau. Ne? Und vielleicht sind die auch deswegen genauso gut, weil sie so gute Hebel haben und dann auch die Arbeit rein tun können. Das passiert dann nicht automatisch, aber die können es halt dann so machen. Aber das ist auch zum Beispiel ein Ding, dass ich dann immer gedacht habe, vor allen Dingen bei der Bank, mehr ist mehr. Und machen wir jetzt wirklich 6er oder 7er sogar, weil wir nicht vielleicht doch bei 5ern haben, dass wir mehr Kraftübertrag haben, obwohl wir schon 20 Sätze haben.
Ja.
Und da habe ich überhaupt keine Angst mehr zu sagen, ja nein, lass die Close Grip machen, lass da 8er machen und lass die ans Muskelversagen pushen, weil wir haben jetzt genug getan für Kraftaufbau und der Rest ist wirklich nur...
Genau, aber da machst du ja das, also du versuchst ja dann bei der Bank, bietet sich das natürlich an, einfach die Griffweite zu verändern, weil du ja dann schon einen sehr direkten Übertrag auf die Range of Motion hast, okay? Oder du machst dann noch Larsen von mir aus. Also hast ja dann schon sehr, sehr konkrete Möglichkeiten, die Range zu bearbeiten, was jetzt, würde ich sagen, bei einer Beuge, bei einer Low-Bar-Comp-Beuge nicht so einfach möglich ist. selbst wenn du Hyper machst, verschiebst du zwar so ein bisschen die Hebel, aber wenn ich Hyper beuge, bin ich immer noch sehr vorgelehnt.
Ja.
Also da ist die systemische Ermüdung immer noch sehr, sehr hoch und da dann irgendwie Sechser, Achter, Zehner zu machen, ist dann schwierig. Und ich finde, bei einer Close Grip oder bei einer Bank generell und dann zu switchen zu einer Close Grip Bank, ist eine relativ, wie wir sagen, low-hanging fruit. Das ist halt einfach umzusetzen und funktioniert gut und du hast halt, also die Risk-to-Reward-Ratio ist halt einfach im Vorteil für den Athleten.
Den in eine Maschine zu setzen.
Naja, von mir aus auch Close Grip Bank zu machen, sehr egal.
Achso, ich sag jetzt bei der Beuge.
Achso, ja, bei einer Beuge würde ich sagen, okay, dann mach eher die Maschine. Also setz dich in eine Bell Squat oder mach eine Leg Press. Oder je nachdem, wie zeitliche Kapazitäten sind, mach einfach ein paar M-Rap-Sätze, Leg Extensions oder so.
Ich glaube, da ist halt die Hyper wirklich so ein Happy Medium, wenn du jemanden hast, der halt an seinem Main Day nur 3-4 Sätze schafft. Dann kannst du den nicht am zweiten Tag in eine Legpress setzen, weil sonst vergisst er wirklich,
absolut,
wie man beugt.
Ja, ja, absolut. Also, ja.
Also Bell Squat wäre noch eine gute Idee, glaube ich. Obwohl da ja auch wirklich diese Balance-Komponente fehlt. Und da, glaube ich, ist eine Hyper deswegen auch viel so ein Standard geworden, als Heavyweight den zweiten Tag Hyper zu machen.
Ja, voll.
Weil man dann eben noch eine freie Kniebeuge nochmal üben kann und wahrscheinlich auch diese Übung braucht. Gleichzeitig ein bisschen Frische in die Beine kriegt. Aber ich glaube, für Krafttraining hat das dann auch nicht mehr so viel Bewandtnis.
Ja, genau. Einfach so ein bisschen Bewegungskapazitäten halten und refreshen, wie du gerade gesagt hast, finde ich super. Ja, genau. Also es ist halt die Frage, wofür machst du das? Ne? Also die Frage, die wir jetzt schon ein paar Mal gestellt haben. Also warum mache ich diese Sätze, die ich tue, haben die jetzt eine tatsächlich spezifische Bewandtnis oder mache ich die einfach nur, weil ich es schon immer bei allen so gemacht habe? Und bei den meisten Athleten würde ich immer dazu tendieren, 2 Beugeeinheiten in der Woche zu machen, einfach weil die Erfahrung zeigt, dass die meisten davon profitieren, dieses etwas höhere Volumen zu haben. Und wenn ich merke, dass sie 2x Lower die Woche nicht abkönnen oder 3x Lower die Woche nicht abkönnen, je nach Person, dann schmeißen wir einfach einen Hyper rein. Und wenn das immer noch zu viel sein sollte, und das stellt sich ja dann irgendwo raus.
Ja. Vor allen Dingen, wenn der Rücken sich meldet. Ne? Ich meine, systemisch, genau, ja. Man kann das ja irgendwie cappen, aber durch die etwas aufrechtere kann man das ja noch ein bisschen lassen.
Genau, ja. Und wenn du das dann merkst und sagst, okay, dann, ja, von mir aus Bell Squat, Hex Squat oder sowas, irgendwas, was so ein bisschen das System entlastet, aber trotzdem einen ähnlichen Beinstimulus hervorrufen kann, würde ich dann einfach dazu tendieren. Aber
ich hatte jetzt auch 2 Tage vor meiner Mainbeuge, weil die dritte Einheit weggefallen ist, so Goblet Squats. Ich auch gedacht habe, so Leute, da könnte ich halt auch doppelt so viel von machen, wenn du mich zwingst. Und was heißt doppelt? 3x so viel wahrscheinlich. Und das fühlt sich an so fast wie Bodyweight Squats.
Ja.
Reicht das? Und ich habe mich 2 Tage später dann bei meiner Mainburger, habe ich sofort gemerkt, wie das halt mehr halt fluffiger anfühlt, ne? Wie die Beine einfach Saft haben, ne?
Mhm.
Und diesen Spring und diesen Pop und dass du nicht so das Gefühl hast, ich muss erstmal 2 Sätze machen, damit meine Beine überhaupt aufwachen und dann wird jeder Satz auf einmal leichter, sondern dass man sich schon beim ersten Satz besser fühlt. Also dieser Priming-Effekt ist halt auch wirklich wichtig.
Ja.
Und da würde ich gerne was erzählen, dass ich 9 Athleten habe und das alte Programm gesehen habe. Ich habe dir jetzt schon ein bisschen gespoilert, wie das aussah.
Also es war so, das hast du gesagt, so sehr stark in Phasen eingeteilt.
Ja.
Und wir sind uns ja eigentlich alle einig, dass das schon nicht mehr so der Weg ist, Trainingspläne zu erstellen.
Wenn du halt nichts unter einem 5er Bank machst, was soll da werden?
Ja, so, genau. Ne?
Da muss man den Leuten erstmal wieder Bankdrücken beibringen, also schweres Bankdrücken. Auf 10er kannst du halt machen, wie du willst, funktioniert irgendwie.
Ja, voll.
Und mit derselben Technik beim Single merkst du auf einmal so, oha,
das ist ja.
Was habe ich die letzten 3 Monate gemacht? Ja, oder auch Sumo, ne? Dass man dann halt irgendwie das schön hochfedert immer, bis der Rücken irgendwann zumacht, aber da kriegst du halt dann kilotechnisch nicht mehr viel bewegt bei einem Single. Ja, und dann waren dann halt sehr viele Pyramidensysteme, also 180x5, 190x5, 200x5 und dann 190x5 und dann nochmal 180x5.
Ja.
So, und das auch bei jeder Übung, also bei jeder Comp-Übung. Und dann denke ich mir schon so, das ist dieses typische unnötig kompliziert. Man kann ja komplex werden, aber da bin ich auch bei TSG, keep it simple, stupid. Man versaut sich die Messbarkeit, man weiß nicht mehr, was man am Ende gemacht hat, weil es einfach 1000 Pseudo-Regeln sind, die man sich aufgebaut hat, wo man 1000 Muster sind, die nicht da sieht, die nicht da sind, wo man es auch gar nicht testen kann, ob es daran gelegen hat. Und ich kriege halt so einen Plan, gucke mir den an und ich gucke mir halt immer vorher die Pläne an, will mir halt viele Informationen einholen, damit man sich auch vielleicht 1-2 Testläufe sparen kann, weil man gesehen hat, okay, der Athlet hat schon mal sehr viel High-Reps gemacht, das hat er gar nicht geschafft, der muss ja deutlich weniger Gewicht nehmen, das hat keinen Übertrag gehabt, der wurde dann noch schlechter im Single. Oder andersrum, dass er halt sehr schwer trainiert hat und da ist halt nach einer Hypertrophiephase vielleicht sehr schwer trainiert hat und dann auf einmal ist gar nichts mehr passiert und in der Hypertrophiephase in Anführungszeichen, in der Trophäenphase, wo er höhere Raps gemacht hat, ging es gut ab. Dann weiß ich, der braucht vielleicht eher sowas als so ein Staple. Ja, und ich gucke mir dann halt so einen Plan an und denke mir, boah, kann ich nicht so viel rausziehen. Und dann fragst du die Leute, hat da was gut funktioniert oder was schlecht funktioniert? Und dann sagen die, ja, weiß ich nicht, weil ich noch nicht die Peaking-Phase danach gemacht habe. Und dann weiß man nicht, ob man in der Peaking-Phase oder in der Hypertrophie-Phase gelegen hat. Und das finde ich extrem schwierig, wenn man dann anfängt zu sagen, okay, ich stelle jetzt was um. Ich habe eine Theorie. Was ist denn deine Theorie, wenn dein Plan aus Würfeln und ich habe mir mal so random Zahlen überlegt, was muss denn ein System dahinter stecken, was du dann halt auf Fehler testen kannst, ne?
Ja, ja, Zustimmung. Du hast schon viel sehr Gutes gesagt.
Ah ja, ich muss wieder offenere Fragen stehen lassen.
Ja, ich mache die Erfahrung jetzt irgendwie auch vermehrt. Ich kann aber auch nicht sagen, ob das jetzt wieder ein Trend ist. Ich weiß es nicht.
Hm.
Hatte aber auch jetzt immer mal so ein paar Gespräche mit Leuten, die potenziell Coaching in Anspruch nehmen wollen. Und da war es dann auch immer so, sie sagen, ja, wir machen jetzt hier Hypertrophie gerade. Und du stehst dann da und denkst dir so, okay, aber das ist doch eigentlich total überholt. Also wieso machen wir uns jetzt wieder darüber Gedanken? Wenn, also vielleicht auch einfach nur Pech gehabt und Momentaufnahme und so.
Mhm.
Aber mein Eindruck ist ja eigentlich, dass wir im Wissensstand darüber, wie Programming funktioniert, also sowohl auf der Coaching-Seite als auch auf der Empfängerinnen-Seite, also,
ja.
Ne, also Athletinnen oder Athleten, wissen ja dann an gewissen Punkten schon deutlich besser oder sind auch fortgeschrittener in der Wahrnehmung darüber, wie Programming und Coaching funktioniert und dass du dieses starke Phasen abtrennen nicht mehr machst eigentlich, aus gesagten Gründen. Dann siehst du das aber und denkst dir so, also das geht ja total, totale kognitive Dissonanz, wenn ich eigentlich davon ausgehe, dass die meisten Leute gecheckt haben, dass man das nicht mehr macht, aus besagten Gründen.
Mhm.
Aber dann passiert es trotzdem ständig. Und dann guckst du trotzdem ständig in die Pläne und siehst, naja, wir haben jetzt hier Hypertrophieplanung und da machen wir dann eine Kraftphase und dann machen wir eine Peaking-Phase und dann fangen wir wieder von vorne an.
Das hat keine Regeln, ne? Ich weiß nicht, ob man schon so diese, ja gut, ne, welche Schulen gibt es noch, die das so krass so machen? Du hast halt solche Leute wie TSG, die dann eine Phasenplanung machen mit Workload-Phases, aber ich denke, vor allen Dingen, wenn es für den Athleten passt, dass die dann halt, es äußert sich dann Anlass, dass sie da noch ihre Heavy Exposures drin haben, ne? Die haben dann vielleicht noch ihre Triples und die sind dann auch eher at RPE 7-8.
Ja.
Und ob du dann halt in einer Phase mal leichte Singles drin lässt oder ob du das anders verteilst, da kommen die ja trotzdem in einem bestimmten Prozentbereich, der anspruchsvoll ist. Und vor allen Dingen machen die nicht sowas wie, yo, wir machen jetzt nur noch Highbar und kicken komplett deine Lowbar raus.
Ja. Aber da muss man, genau, das auch, das ist ja doch, ach, wollen wir gar nicht drüber reden.
Da kriege ich wirklich Angst.
Da kriege ich wirklich
Angst.
Ich reg mich nicht auf. Aber gerade bei TSG weißt du das ja, okay, die managen das ja hauptsächlich über den Workload. Okay, fein. Und du hast es aber nicht in diesem Makrozyklus. Also das Größte, was dann an Zyklus da ist, sind vielleicht ein bis höchstens zwei Blöcke oder so, die dann ein bisschen leichter sind. Also sehe ich jetzt zum Beispiel bei Max Zinner, die dann den Workload reduzieren und dann wirklich auch eher so einen regenerativen Ansatz fahren. Warum die es bei ihm machen, weiß ich jetzt nicht genau, aber werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum.
Ja.
Aber du hast dann am Ende halt einen Block gemacht, der ein bisschen anders war als der Block davor. Was ständig passiert, also egal wie gut du im Programming bist, so die Blöcke unterscheiden sich halt einfach, aber du hast halt nicht so, okay, wir haben jetzt einen Makrozyklus aus 3 bis 5 Blöcken, die jetzt ein gewisses Thema verfolgen und überhaupt keinen Platz mehr lassen, aus diesem vorgeschriebenen Thema auszubrechen, so, okay, wir machen jetzt Hypertrophie-Block und fassen jetzt auf der Bank oder im Heben oder in der Beuge. Also wir beugen nicht mehr Lowbar, wir heben nur noch Convi, weil das ja besser ist für die Hypertrophie der hinteren Kette, bla bla bla.
Ja.
Und wir drücken nur noch Close Grip Zehner, weil uns das mehr Muskulatur gibt. Und das ist ja, also schlicht und ergreifend veraltet.
Ja, also selbst bei Leuten wie jetzt Alex Pürzel sieht man ja zum Beispiel, dass er, also wir schreiten ja in dem Buch voran.
ja, schauen wir dann Alex irgendwann nehmen wir noch die zweite Folge.
Auf jeden Fall. Aber dass man ja auch sieht, okay, er hat seine Phasen, die halt eher für den Muskelaufbau, er nennt das ja damit absichtlich Hypertrophie, er nennt das ja so grüne und rote Phasen mit Kraftaufbauphasen und eher, ich sag jetzt mal, Workload-Hypertrophie-lastige Phasen.
Das soll halt Kapazitäten schaffen.
Genau, so, aber selbst da hast du ja immer ganz genau, mal sehen, ob ich die Begriffe richtig, spezifische und individuell spezifische Inhalte und individuell spezifische sind halt bei diesen grünen Phasen am meisten bei den Leuten, ne? Prehab, Rehab-Zeug, Hypertrophie und halt spezielle Schwächen. Also es soll ja gezielt auf die Schwächen eingehen. Aber du hast halt auch immer den tätigkeitsspezifischen Aspekt drin. Das heißt, du hast auch immer in deinen grünen Phasen, also in den Beispielplänen habe ich so gesehen, 20% wenigstens noch Dingsvolumen drin. Was er aber auch macht, ist dann halt so in den Phasen, grünen Phasen, in Oberkörper- Unterkörper-Split mit zweimal Beugen und dann auf einmal in der roten Phase dreimal und dann ändert sich auch der Split. Würde ich, also was ich zumindest sagen würde, ich glaube nicht, dass es der optimale Einstieg dafür ist. Also ich würde es eher andersrum machen. Es ist ja schon schwer genug, eine, ich sage jetzt mal nur Struktur. Es muss ja nicht immer derselbe Plan sein, aber eine Struktur zu finden, die gut funktioniert. Und dann freue ich mich ja. Wir haben ja schon gesagt, ne, dann wird das halt weitergefahren. Ob es eine Performance PRS ist, ob es eine Emergent Strategies ist, wo es da auch natürlich Ansätze gibt zu sagen, okay, wir probieren jetzt mal andere Sachen und machen dann am Ende so einen Best-of-Block. Aber ich finde, das Erste sollte auch erstmal sein, dass man versucht, eine Struktur zum Funktionieren zu bringen. Und dann auch zu sagen, haben wir es überhaupt nötig, dauernd hin und her zu wechseln oder funktioniert das? Und für die meisten Leute wird das funktionieren. Ich meine, selbst ein Progress von Pascal, der wirklich auch eine Veränderung durchlebt hat, ne? Von damals Progress über Volt oder weiß ich nicht und Rise and Grind und jetzt Rise and Grind 3 hast du halt drei Blöcke, aber das sind alles dieselben Lifts, das ist alles dieselbe Struktur, da geht halt eine Rap runter, jeden Block, um es mal groß zu sagen.
Ja.
Und die Struktur bleibt auch genau gleich und so sollte man dann auch eher agieren und auch vielleicht erstmal von einem Staple anfangen, der funktioniert und dann erstmal eine Notwendigkeit sehen, viel rumzudrehen. Vielleicht merkt man dann auch, okay, wenn wir jetzt Volumen pushen, macht der Athlet richtig Erfolge, aber das können wir, der hält das nicht ewig durch. Und dann haben wir einen Block wieder normal gefahren, dann hatten wir vielleicht Weltkampf, haben wieder ein bisschen ins höhere Volumen gefahren, das hat gut funktioniert, danach war der Athlet wieder am Arsch und dann hat sich daraus ergeben, hey, wir können immer das hin und her periodisieren und machen daraus quasi einen Wechsel. Aber schon davon anzugehen, ich meine, wie weit will man das denn treiben? Lass mal fünf verschiedene Pläne basteln und das ist unser Startpunkt.
Ja.
Das wundert mich halt so, warum man dann so unnötig kompliziertes machen will. Wenn schon kompliziert genug ist.
Ja, eben. Also überhaupt eine Basisstruktur auszuarbeiten, die für eine Person irgendwie halbwegs funktioniert, ist ja schon ein Arsch voll Arbeit und dann sich aber 10 verschiedene Pläne irgendwie für... Ich verstehe auch nicht so richtig, wie du das auswerten willst, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt 10 verschiedene Pläne nutze.
Ja, dann bleiben wir mal bei 2 oder Phasen oder 3.
Ja, aber von mir aus das so. Dann bist du aber auch 2 oder 3 Phasen fortgeschritten. Und wie willst du dann die Sachen, die in Phase 1, die jetzt 3 oder 4 Monate zurückliegt, gut funktioniert haben, wie willst du die jetzt wieder in den Plan reintegrieren? Wie möchtest du die auswerten? Möchtest du die einordnen? Das sagt dir ja nichts. Also das ist ja genauso, als würde ich sagen, naja, also ich habe jetzt hier einen Athleten, der hat jetzt angefangen zu trainieren vor 3 Jahren und wir sind vor 3 Jahren ins Coaching gestartet und da haben wir 5x5 trainiert und da hat er Progress gemacht. Und dann 3 Jahre später stehst du da und dann steigt mir die Beuge und dann denkst du, ja, wir machen jetzt einfach 5x5, das hat ja vor 3 Jahren schon mal funktioniert.
Ja, also, vor allen Dingen bei einem Athleten, der so mittelfortgeschritten ist, okay, da machst du 6 Monate, sage ich jetzt mal, ne? Dann hast du ja auch einen anderen Athleten vor dir stehen, wo vielleicht Sachen halt überhaupt nicht mehr funktionieren, die vorher funktioniert haben.
Ja, komplett.
Und das erfährst du dann aber wieder erst nach einem nächsten halben Jahr, dass es gar nicht funktioniert mehr wieder.
Ja, genau. Also das ist natürlich immer so eine lustige retrospektives Narrativ, weil, also ich finde es relativ nichtssagend, um es mal so einzuordnen. Also was sagt mir jetzt das, was vor 3 Blöcken halbwegs gut funktioniert hat? Das heißt ja nicht, dass wenn ich es jetzt wieder einbaue, dass ich auf einmal den optimalen Plan gefunden habe und aus den 3 Plänen, die ich ausprobiert habe für Beuge, Bank und Heben, jetzt den Beugeaspekt aus der 1, den Bankaspekt aus der 2 und den Hebeaspekt aus der 3 nehme, die zusammenwerfe und dann am Ende das super funktioniert.
Ja, du
ist ja, also das bringt dir ja nichts.
Das fehlt mir auch so doll bei anderen Coaches. Ich habe für mich ein riesen Verantwortungsgefühl von meiner Trainees. Wenn ein Trainee seinen Stuff trainiert und ich das Gefühl habe, gibt sich Mühe und da funktioniert was nicht, dann sehe ich mich da sofort in der Verantwortung. Und da habe ich auch ein Verantwortungsgefühl an den Plan. Und wenn ich sage, ich will mal was ausprobieren, dann probiere ich es halt an mir aus. Aber da würde ich nie sagen, jo,
außer jetzt gerade.
Ja, aber da würde ich jetzt nicht meine Trainees mit verrückten Ideen zuknallen. So, das muss dann schon eine hohe Bewandtnis haben. Oder es muss sowas sein, wie Falk sagt, hey, wir haben es probiert, funktioniert nicht. Ich bin mir jetzt unsicher, was wir machen sollten. Hey, ich habe was Neues gehört, was sich sehr interessant anhört und was passen könnte. Lass das probieren.
Ja.
Da ist natürlich eine Bewandtnis. Aber ich werde jetzt nichts umstellen, was gut funktioniert. Denn meine Trainees sind ja keine Versuchskaninchen, so um Split auszudrücken.
Ja, voll,
ne?
Voll.
Und wenn die dann, also es muss schon Grund sagen haben, warum ich das ausprobiere. Ach, ja, es es ist, also ich meine, da macht Alex ja noch so den besten Job, wenn er sagt, okay, wir lassen immer was Spezifisches drin und wir machen auch dann mal drei Phasen, die genau gleich sind und dann switchen wir. Weil dann siehst du ja auch, hey, verbessern sich die Rap-Ranges, geht's nach oben. Aber ich glaube, so mein Main-Kritikpunkt wäre, selbst wenn man so Reha-Zeug macht, ne, was du reinnimmst, wie viel willst du davon machen? Willst du viermal die Woche Sandbag-Carries machen? viermal in der Woche Sandbag-Carries machen und Schlitten ziehen und weiß ich nicht. Oder ja. Hypertrophie, dasselbe Ding. Brauchst du eine extra Phase, weil du sonst nicht geschaffst, genug Volumen zu machen, um Hypertrophie reinzukriegen? Und wir sehen ja gerade, das sieht man ja wirklich an der Studienlandschaft aktuell, dass du mit wenig schon was schaffst, dass du mit ein bisschen mehr noch ordentlich mehr schaffst, ja. Aber irgendwann musst du halt deutlich mehr machen, um überhaupt noch ein bisschen eine Verbesserung zu kriegen. Und dann hast du diese Phasen, die vielleicht sehr geringen Hypertrophie-Stimulus haben. Und dann hast du Phasen, wo du übel viel machst. Aber wenn du konstant einfach einen hohen Dings, was ausreichend ist, hast du halt im Schnitt dann halt mehr Hypertrophie. Wenn du Krafttraining auch immer deine, klar kann man das ein bisschen variieren, aber wenn du halt eine gute Dosis drin hast, dann erhältst du vor allen Dingen die Kraft,
ja.
Und hältst sie drin. Wenn du dauerhaft eine Peak-Leistung drin hast, das muss natürlich nicht immer dich, dass du morgen Wettkampf machen kannst, darum geht's gar nicht, aber dass du den Skill mit superschweren Gewichten drin lässt, wie viel brauchst du denn dafür? Da braucht man ja wirklich nicht viel, dass du noch so schnell wieder adaptieren kannst an Single. Und da sehe ich nicht die Bewandtnis, auch bei Reha-Übungen, klar, dann macht man, lässt man auch noch im Peaking vielleicht ein, zwei Sachen drin, reduziert die natürlich eher und dann außerhalb ein bisschen mehr, aber sehe nicht, wie man, warum man dann einen eigenen Block für haben muss und ich finde, das bringt halt mehr Nachteile als Vorteile. Gibt bestimmt einzelne Fälle, wo das auf jeden Fall da ist und einen konkreten Grund haben muss, aber es halt nicht so random zu machen als Standard.
Ja, 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 voll. Zustimmung. Auch an der Stelle wieder. Okay, ich würde sagen, wir schließen den metaphorischen Sack und machen den zu und verabschieden uns für diese Woche. Sei denn, du hast noch einen Nachtrag zu irgendeinem Thema, dann nächste Woche gibt es wieder eine kleine Surprise. Das können wir schon mal so ankündigen. Und wir freuen uns natürlich weiterhin auf euer Feedback. Wir begrüßen euch recht herzlich im frischen neuen Jahr mit uns hier im Bird Game Powerlifting Podcast und verabschieden uns, freuen uns über positive Bewertungen, also alle, die jetzt neu dazugekommen sind, oben links in der Ecke kann man Sterne vergeben. Maxi guckt gerade nach, aber sieht's nicht. Also da gern mal die 5 Sterne raushasseln und wenn irgendwas verbesserungswürdig ist, dann schreibt uns gerne DM auf Instagram @maxiproducer@konadh@falkincredible und wir hören uns nächste Woche wieder im Bird Game Powerlifting Podcast. Bis dann. Tschüssi.